Hi, grüß euch. Ich bin Elmar Paulke und ihr hört Checkout, den Darts-Podcast.
Nach 2 Wochen Pause meldet sich Checkout zurück, dein Darts-Podcast mit Kevin Schulte, meiner Wenigkeit. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Checkout, der Darts-Podcast, kannst du jederzeit hören auf iTunes, auf Spotify und ab sofort auch auf meinsportpodcast.de. Da kannst du ja mal ein bisschen rumstöbern. Du findest dort wirklich jede Menge Sportpodcasts. Und jetzt genug der Vorrede. Ich möchte sprechen in dieser Folge mit einem mittlerweile schon alten Bekannten in diesem Podcast. Kevin Barth, Experte von Daten.de, ist mir zugeschaltet. Hi Kevin.
Hallo, freue mich jetzt dann schon zum dritten Mal hier mit dabei zu sein.
Zum Rekordhalter aufgestiegen, sensationell. Ja, das Thema heute ist natürlich die Qualifying School der PDC. Vor 2 Wochen habe ich mit Marcel Yildiz über die European Q-School gesprochen. Heute legen Kevin und Kevin den Fokus auf die UK Q-School. Über das Geschehen in Wigan, da wollen wir jetzt sprechen. Die Q-School ist gestern zu Ende gegangen, heißt die 128 Tourkarten für diese Saison sind jetzt auch alle verteilt. Ich nehme an, Kevin, du hast das Geschehen jetzt an den vergangenen 4 Tagen intensiv wie gewohnt verfolgt.
Ja, man kann ja jetzt dank Dart Connect da sehr viel verfolgen. Ich glaube, man kriegt nicht alles mit, ne? Das möchte ich auch betonen, aber ich bin, denke ich, über alle 4 Tage ganz gut informiert. Es gab ein paar Highlights natürlich auch. Gestern dann noch sehr viel verfolgt, was Lisa Ashton angestellt hat, für die es ja knapp nicht gereicht hat. Das mit Sicherheit auch eine Story des Wochenendes.
Ja, in der Tat. Also gehen wir die Namen gleich mal durch. Vorher noch kurz ein paar Fakten zur Q-School. Fast 400 Spieler waren am Start, jetzt über die 4 Tage gesehen. An jedem der insgesamt 4 Turniertage haben sich 2 Spieler durchgesetzt, also bei der European Q-School war es ja nur einer pro Tag, macht also 8 plus die 11 Besten der Order of Merit, also insgesamt 19 Tourkarten, die jetzt nochmal verteilt worden sind. Die 11 konstantesten Spieler sozusagen dürfen sich dann auch 2 Jahre lang auf dem PDC-Circuit beweisen. Schauen wir mal erst auf die Turniersieger. Da haben an Tag 1 mit Harry Ward und Jamie Hughes Tourkarten gewonnen. Was ist von diesen beiden Spielern bei der PDC zu erwarten? Gerade Jamie Hughes, der hat ja einige Mega-Averages gespielt.
Ja, bei Jamie Hughes, das war unglaublich stellenweise. Also ich glaube 3-mal hintereinander über 108 dann auch gespielt. Ich glaube 5 oder 6-mal an dem Tag über 100. Der hat das letztes Jahr schon mal aufblitzen lassen. Glaube ich einmal bei einem European Tour Qualifier auch irgendwie mal entsprechend über 120 gespielt. Der hat letztes Jahr keine gute Q-School gespielt, hat dann aber das Jahr 2018 genutzt, um dann so zurückzukommen. Und jemand, der solche Averages auf dem Floor spielen kann, das wird schon sehr interessant. Und Harry Ward ist natürlich so jemand, den die PDC gerne auf der Tour sieht. Das ist ein junger Spieler, ich glaube 21 Jahre alt, hat in den letzten Jahren ganz viel auch auf der U23 Development Tour gespielt. Und das ist schon jemand, dem auch die Zukunft gehört. Also wenn man so auf Leistung, Qualität und Perspektive guckt, dann war das schon ein sehr guter Tag, dieser erste.
Tag 2 hat dann auch 2 sehr bekannte Spieler als Sieger hervorgebracht. Mark McGeaney, der als Nummer 1 in die BDO-WM gegangen war Anfang des Monats, und Scott Baker, der bei der WM im Lakeside Club gegen Glenn Durant nur knapp verloren hat. Das sind auch 2 Spieler, denen ich persönlich zutraue, ja doch sich relativ schnell dann auch für große Turniere zu qualifizieren. Oder wie schätzt du die beiden ein?
Ja, absolut. Also McGeaney war ja schon am ersten Tag gut unterwegs, hätte da auch schon die Karte gewinnen können, hat da auch schon ein paar Mal über 100 gespielt. Und am zweiten Tag hat er daran angeknüpft. Und bei McGeaney ist, glaube ich, die Form auf dem Floor nicht so richtig das Problem. Da geht es dann halt eher darum, wie funktioniert das dann auf der Bühne. Auch bei Scott Baker konnte man sehr, sehr gut sehen, dass da viel Potenzial da ist. Da waren einige gute Darts dabei und ich stimme dir absolut zu, dass das 2 Namen sind, auf die man in den nächsten 2 Jahren dann auch schauen muss.
Wie schätzt du das grundsätzlich mal ein für diese Leute, die da schon relativ erfolgreich waren, dann diesen harten Weg erfolgreich beschreiten, dann auf dem PDC-Circuit ankommen? Wo liegen da so die größten Unterschiede, sage ich jetzt mal, mal abgesehen von den höheren Preisgeldern?
Es sind natürlich ganz andere Turniere, die du da spielst in diesen 128er Feldern, vor allem diese Players Championships, wo, glaube ich, jeder der 128 an einem guten Tag 90 plus, auch mal 100 plus auspacken kann. Ich glaube schon, dass das Niveau bei der PDC noch mal höher ist. Und da muss man sich dann vielleicht auch dran gewöhnen, vielleicht dann einfach mal, wenn die Auslosung blöd läuft, ein paar Erstrundenniederlagen irgendwie auch einzustecken. Also das sind, glaube ich, so die Dinge, die dann auf BDO-Spieler dann auch zukommen. Und dann sich halt schnell daran zu gewöhnen. Und im Endeffekt kann es aber jedem von denen ja auch helfen, ja, jede Woche gegen die Besten der Welt zu spielen. Und das ist mit Sicherheit, wir haben es jetzt auch bei deutschen Spielern gesehen, Marjanovic, Clemens, die im Laufe eines Jahres aufgrund dieses Formats bei der PDC auch ziemlich profitiert haben.
Kommen wir mal auf Tag 3 zu sprechen. Da gab es dann weniger prominente Sieger. Matt Clark hat eine Tourcard geholt und Reese Robinson. Beide Spieler, die schon mal auf dem PDC-Circuit unterwegs waren. Grundsätzlich hast du noch irgendwelche Infos zu diesen beiden ja weniger prominenten Namen?
Matt Clark ist schon sehr lange ein Gesicht, das man immer wieder auf der Tour der PDC sieht. Ich glaube, der war auch mal Viertelfinalist beim World Matchplay. Also ich bin ja jetzt seit 13 Jahren mit dabei und das ist so ein Name, den ich seither auch kenne. Und von dem ich jetzt aber auch nicht unbedingt erwarte, dass er jetzt ganz großen Schaden anrichten wird auf dieser PDC-Tour. Also Clark ist jemand, bei dem ich das durchaus anerkenne und zur Kenntnis nehme, dass er sich jetzt die Karte mal wieder geholt hat. Allerdings erwarte ich da jetzt nicht so viel. Reese Robinson ist, soweit ich das weiß, nochmal deutlich jünger, aber jetzt auch kein Spieler, der in den vergangenen Jahren große Bäume irgendwie ausgerissen hat. Das sind so die zwei von den Tagessiegern, wo ich jetzt am wenigsten Erwartungen habe, muss ich sagen.
Grundsätzlich, Tag 4, wo liegt da für dich die Krux dann drin begründet am Ende, wenn man auf die Order schaut, man braucht noch einen Sieg, braucht man keinen. Nimm uns da mal mit, also wie spannend war das jetzt konkret in diesem Jahr?
Ja, es ging, es hat sich irgendwie, die Konstellationen haben sich ständig verschoben. Es war lange nicht so richtig klar, was würde reichen, 11 Punkte oder dann halt auch 10 Punkte. Es ändert sich die Konstellation pro Runde. Ne? Es sind ein paar Leute, ein paar, die in der Rangliste bis dato gut platziert waren, sind früh ausgeschieden. Von daher war es dann plötzlich wieder für andere irgendwie was möglich. Dann kommen so Leute wie Kevin Painter um die Ecke, die aber einen Tagessieg gebraucht hätten. Glenn Durant übersteht Matchstarts, macht das aber ansonsten ganz gut. Ja, es war alles sehr, sehr schwer prognostizierbar. So ab dem Viertelfinale hat sich das alles so ein bisschen gelichtet und man wusste, was Sache ist. Und am Ende sind dann aber doch natürlich noch Entscheidungen irgendwie gefallen. Also, dass sich dann Shepard die Karte geholt hat durch den Tagessieg, hat dann dafür gesorgt, wenn mich nicht alles täuscht, dass Barry Bates als allerletzter Spieler noch über die Rangliste eine Karte bekommen hat. Von daher gab es da auch noch Entscheidungen, die bis zum Schluss vakant waren. Bei Glenn Durant war klar, mit dem Sprung unter die letzten 16, irgendwie war ein paar Minuten später klar, dass er dann mathematisch nicht mehr zu verdrängen ist. Das war alles sehr interessant gestern mit den sich laufend ändernden Konstellationen.
Du hast Kirk Shepard angesprochen. Das ist ja auch ein klangvoller Name, auch wenn er nur ein gutes Turnier im Leben gespielt hat. Das war aber ein wichtiges WM-Finale 2008 als Qualifikant erreicht, da dann an John Part gescheitert. Kann der irgendwann aus dem Schatten dieses WM-Finals von 2008, also schon 11 Jahre her, kann der da rausspringen?
Ich würd das in der Mitte nehmen. Also schwierig für ihn jetzt in den nächsten 2 Jahren in meinen Augen in die Top 64 zu kommen. Ne? Er hat dann auch gestern, spielt er dann plötzlich mal wieder eine 102, im nächsten Spiel dann wieder eine 83. Also da ist vieles dabei. Es ist, glaube ich, schon eine ziemlich große Unkonstanz vorhanden. Und das ist jemand, der sich in meinen Augen seit diesem One-Hit-Wonder, seit diesem WM-Finale nicht wirklich groß weiterentwickelt hat. Also während halt die Spitze und alles drumherum immer stärker geworden ist, ja. Und er hat sich die Tourkarte jetzt schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal insgesamt zurückgeholt, hat jetzt gestern gemeint, das war das Schwerste. Das kann ich mir schon denken, dass es dieses Jahr am schwersten war. Respekt dafür, aber ich glaube einfach nicht, dass er die Konstanz hat, die es braucht, um sich da dann tatsächlich dauerhaft festzusetzen. Und das ist auch jemand wie Matt Clark und wie Reese Robinson, bei dem ich mir vorstellen kann, dass es in 2 Jahren heißt, wieder neu antreten.
Und Nathan Derry, der 8. Mann, der sich eine direkte Karte gesichert hat, fällt auch in die Kategorie, oder?
Ja, das ist relativ schwer bei ihm einzuschätzen. Auch jemand, den ich jetzt im Vergleich zu Durant, zu McGinney, zu Hughes, zu Baker nicht so weit oben auf dem Radar irgendwie habe. Da muss man irgendwie mal abwarten, ne? Ich meine, es gibt dann im Endeffekt auch andere, die irgendwie knapp gescheitert sind, wie zum Beispiel einen Kevin Painter, von dem ich jetzt aber auch nicht mehr die allzu großen Erwartungen gehabt hätte, wenn er das irgendwie nochmal hinbekommen hätte.
Zur Order of Merit, also das sind die 11 konstantesten, die keinen Tagessieg haben erringen können. Darunter Glenn Durant auf der Position 3, dreifacher BDO-Weltmeister in Serie. Was ist von Durant auf dem PDC-Circuit vielleicht schon auch in 2019 nach einer Umstellung, die es ja zweifellos ist, haben wir eben drüber gesprochen, zu erwarten?
Also er hat schon mal ein sehr, sehr gutes Bühnenspiel. Ja, das sind, glaube ich, so Dinge, wo ein McGinney und auch andere noch ein bisschen was tun müssen. Es ist halt die Frage, wie das auf dem Floor läuft, weil er hatte am vergangenen Wochenende auch immer wieder Momente, wo dann der Average von 100 runtergegangen ist auf 82, 83. Und das darfst du dir auf der Tour eben nicht so oft erlauben. Also das Ding ist aber, du brauchst ja die Ergebnisse auf dem Floor, um dich entsprechend für European Tour und andere Turniere dann irgendwie zu qualifizieren. Also bei Durant ist es eher umgekehrt, ne? Er muss eher sein Spiel außerhalb der TV-Kameras irgendwie in den Griff bekommen. Aber er hat durchaus das Potenzial, ja. Das hat er ja dieses Wochenende auch immer wieder aufblitzen lassen. Von daher glaube ich schon, dass er Erwartungen auch erfüllen kann. Ja, er ist erfahren genug. Ist halt die Frage, wie lange es dauert. Ja, da gibt es auch andere prominente Namen, die ein bisschen gebraucht haben. Und gestern habe ich dann halt auch gelesen auf Twitter im Vergleich zu Stephen Bunting, der ja auch erfolgreich war bei der PDC, der aber erstmal lernen musste, dass er halt nicht mehr jedes Spiel gewinnt. Also sich anzuschauen, dass eine gewisse Dominanz bei der PDC halt nicht mehr so sein wird wie bei der BDO, das wird halt auch ein Faktor sein, mit dem Durant dann irgendwie umgehen muss.
Dass er seinen Job jetzt kündigt und jetzt nochmal, ich habe jetzt irgendwo gelesen, 6, 7 Jahre machen will als Profi, das ist auch dein Kenntnisstand, oder?
Ich habe jetzt auch gelesen, dass er am Tag vor der Qualifying School seinen Job gekündigt hat. Wie lange er da jetzt irgendwie noch machen will, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Da hast du mehr Informationen als ich. Aber ich glaube, dass das schon sinnvoll ist dann, weil ich glaube eh, dass er den Schritt schon früher hätte gehen müssen. Glaube aber schon, dass er noch ein paar gute Jahre bei der PDC haben kann. Wenn du mich jetzt fragen würdest, sehe ich ihn jetzt aber, weiß ich nicht unbedingt irgendwie ganz oben irgendwann. Also den Schritt traue ich ihm dann nicht ganz zu. Dafür kommt der Wechsel zur PDC vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu spät.
Dann zu anderen Spielern, die sich jetzt noch eine Karte gesichert haben. Ich gehe mal ein paar Namen durch. Ja. Jonathan Worsley, Waliser, Carl Wilkinson, dann Gavin Carlin, völlig unbekannter Mann aus Nordirland. Das ist auch so eine Geschichte, die dann die Q-School schreibt.
Genau. Spieler, die halt dann aus dem Nichts kommen, die du nicht auf dem Zettel hast und zu denen du dann aber auch erstmal wenig sagen kannst. Also ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren auch ein gewisser Gervin Price den Weg über die Q-School gegangen ist. Da wussten wir nur, dass das ein ehemaliger Rugby-Spieler ist. Das wussten wir von Anfang an, aber es war nicht klar, dass der dann Top-10-Spieler, Premier League-Spieler und Major-Sieger werden würde. Und das sind halt sehr, sehr interessante Dinge, ja. 128 Spieler und dann geht's halt drum, ne? Wer kann da entsprechend Eindruck machen, weil die Auslosung für solche Players Championship Turniere, die sind ja bis auf 32 Gesetzte zum Beispiel auch offen. Ja, das heißt, da spielen dann oftmals auch Auslosungen mit rein. Da gibt es, glaube ich, viele Beispiele. Und ja, man kann da sehr gespannt sein, gerade bei solchen Namen, wie du sie eben genannt hast, die bislang irgendwie noch niemand kannte.
Dann bekanntere Namen. Joe Mernon, der nichts gerissen hat im letzten Jahr, aber dann auf einmal beim Grand Slam auftauchte. Adrian Gray, der mal Phil Taylor beim World Grand Prix geschlagen hat vor Jahren. Andy Bolton, auch ein bekannter Mann. Jamie Bain, der sich jetzt quasi direkt die Tourcard zurückgeholt hat. David Pellett, UK Open Halbfinalist. Dann noch ein ganz spannender Name, Conan Whitehead, der auch bei der BDO-WM auf sich aufmerksam gemacht hat und ich glaube sogar mit 4-0 gegen McGinney gewonnen hat. Ist das ein Spieler auch, der vor allen Dingen auf der Bühne sich zu Hause fühlt oder liege ich da jetzt mit der Annahme einfach mal falsch?
Also Conan Whitehead war jetzt niemand, der mir bei der PDC, der war ja auch, glaube ich, schon bei der PDC, auf welcher Tour auch immer, der mir da nie groß aufgefallen oder ins Auge gestochen war, hat sich, glaube ich, bei der BDO gut entwickelt und das mit der Bühne könnte durchaus zutreffen. Ist mit Sicherheit ein Spieler, auf den man Acht geben muss, kein ungefährlicher.
Letzter Mann, du hast ihn schon angesprochen, Barry Bates, auch einer der dem PDC-Fan, der seit ein paar Jahren länger dabei ist, sicherlich bekannt ist. Grundsätzlich, wer hat dich denn so am meisten überrascht, sowohl positiv als auch negativ? Weil wir haben ja auch einige Namen, große Namen, die es nicht geschafft haben.
Positiv überrascht? Ich hatte schon so Leute wie Conan Whitehead nicht so richtig auf dem Zettel. Matt Clark jetzt auch nicht so richtig, Reese Robinson nicht so richtig, Barry Bates. Das sind halt so Namen, ja, die, wo ich jetzt auch, wie ich das schon gesagt habe, auch bei Barry Bates nicht unbedingt erwarte, dass sie irgendwie bei der PDC jetzt nochmal groß Alarm machen werden. es fällt natürlich Scott Waite ins Auge, der im Finale der BDO-WM gestanden hat, bei dem ich dann auch spielerisch wieder eine gewisse Verbesserung wahrgenommen habe im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Das ist schon eine Geschichte, dass dann der amtierende BDO-WM-Finalist es irgendwie nicht schafft. Ja, und ein Kevin Painter dann erst am letzten Tag irgendwie anfängt zu spielen und Ergebnisse zu produzieren und dann aber halt auch im Finalspiel nur ein 80er Average zustande bringt und die ganze Erfahrung von gefühlt 20 Jahren PDC nichts bringt und er dann das erste Mal, glaube ich, seit 2001 von der PDC-Tour weg sein wird, das ist auch eine Überraschung. Währenddessen überrascht es mich nicht, dass sich jetzt John Part von der PDC-Tour verabschiedet hat, auch wenn das natürlich traurig ist, dass jetzt eine PDC-Legende wie der dreifache Weltmeister da jetzt einfach dann nicht mehr dabei ist.
Noch eine PDC-Legende, vielleicht nicht in dem Part-Status, aber immerhin auch ein WM-Finalist, Andy Hamilton.
Oh ja.
Der ja auch mit so entnahm ich es jetzt seinem Twitter-Account, mit einigen privaten Problemen da jetzt zu kämpfen hatte nach seiner Hochzeit. Jetzt sind da irgendwelche alten Kamellen wieder aufgebrochen. Scheidungskrieg mit seiner Ex-Frau, Klammer auf, Klammer zu. Ist das einer von dem grundsätzlich in den nächsten Jahren noch was zu erwarten ist oder neigt sich so die Karriere des Andy Hamilton eher dem Ende entgegen?
Also ich glaube, bei Hamilton ist es immer auch traurig. Also ich hab sein erstes Spiel, jetzt sein erstes und letztes Spiel bei der BDO-WM dann eben auch gesehen und da blitzt dann hin und wieder mal auf, was er kann und weshalb er vor 7 Jahren im Finale der PDC-WM war. Er muss alles wieder umfeldtechnisch irgendwie wieder regeln und glaube schon, dass er noch einiges spielen kann und dass da ein gewisses Potenzial auch noch da ist. Aber es wird ja nicht leichter, je älter man dann halt auch wird. Also man kann Dart zwar bis ins hohe Alter spielen, aber sich dann nochmal von ganz unten irgendwie nach oben zu spielen, das wird für Andy Hamilton und aber auch für Wes Newton, den ich gerade auch vergessen habe zu erwähnen, wird das sehr schwer. Jetzt ist halt die Frage, die beiden werden wahrscheinlich dann bei der BDO wieder spielen. da vielleicht gucken, weil halt bei der BDO jetzt mehrere große Namen weg sind, ob sie da vielleicht sich für die nächste WM in Position bringen können. Oder sie gehen auf die PDC Challenge Tour. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber Hamilton, das war schon schreckend, es war stellenweise erschreckend. Also Average ist irgendwie Mitte 70 und auch bei Wes Newton war jetzt wenig dabei, wo du da irgendwie, ja, was dich aus dem Sessel gehauen hätte. Also das sind zwei Spieler, die vor ein paar Jahren noch zum PDC-Inventar irgendwie gehört haben.
Und jetzt eben bei der BDO versuchen müssen, ja, wieder an alte Leistungen anzuknüpfen. Apropos BDO, der WM-Halbfinalist Jim Williams dürfte da ja jetzt eigentlich die Nummer 1 sein. Also er ist ja, ich glaube, sogar als Nummer 3 ins WM-Turnier gegangen. Die 1, McGeaney ist weg, der Weltmeister, dreifache Weltmeister Durant ist weg. Und Jim Williams ist eben knapp gescheitert jetzt an der Q-School. Ist das einer, der es aber in Zukunft dann über kurz oder lang schaffen wird, zur PDC zu kommen, weil er ist ja auch noch jung?
Ja, wenn er das möchte, wenn da der Ehrgeiz da ist. Ich meine, wir haben es bei Jamie Hughes gesehen, dass nicht immer der erste Versuch klappen muss und dass manch Spieler dann halt auch noch ein bisschen länger Zeit braucht, um sich an diese Q-School-Geschichten zu gewöhnen. 4 Tage, ganz viele Leute, ganz viele Spiele. Du hast halt auch eine gewisse Aufmerksamkeit, wenn du einen gewissen Namen hast. Das hat ja Glenn Durant auch erwähnt, dass er mitbekommen hat, dass viele dann eben auch während seinen Spielen zugeguckt haben. Ich denke, bei Jim Williams ging das schon auch in diese Richtung. Ja, da geht's halt dann drum, ein Jahr lang konsequent gut zu arbeiten, an sich zu arbeiten. Und dann kann man auch sowas schaffen, wie Jamie Hughes dann auch geschafft hat, wo ich immer noch absolut beeindruckt bin, wie der da am ersten Tag durch die Q-School durchmarschiert ist.
Das Gegenteil von Jamie Hughes, average technisch gesehen, waren Spieler namens Keith Carter etc. pp., die teilweise, ich glaube sogar unter 40 gescored haben.
Ja, es gab einen 37er
mit
average.
Mit 3 Darts. Ja. Kevin, du als Experte, kannst du mir erklären, warum man... Ja, 450 Pfund waren es, glaube ich, Startgebühr, dann wahrscheinlich noch Hotelkosten in Wigan. Warum nimmt man das auf sich in einem Feld, was fast 400 Spieler beinhaltet?
Das muss man halt verrückt genug sein. Also das ist, oder man spielt im Training deutlich besser und kommt dann dahin und kriegt das große Zittern und die große, weiß ich nicht, mentale Probleme, dann kann sowas vielleicht auch passieren. Also grundsätzlich gibt es mit Sicherheit auch Spieler, die da einfach nur mal diese Erfahrung machen wollen. Ja, aber das ist dann halt auch schwierig. Da ist dann halt auch die Qualifying School irgendwie der falsche Platz. Ja, und auch weil wir eine offene Auslosung haben, kann es ja dann passieren, dass eben dann solche Spieler irgendwie halt dann einfach dabei sind und keine Ahnung, der eine Spieler bekommt dann solche Spieler zugelost, ja, die gerade mal 40er Average spielen und andere treffen dann in der ersten Runde auf Leute, die auf ihrem Niveau sind. Das ist schon auch schwierig, das System der Qualifying School. Da gibt es ja viele Diskussionen und Überlegungen, was man verändern oder besser machen könnte. Das fiel ja auch schon bei der europäischen Ausgabe auf. Und an dieser Stelle ist halt dann die Frage, ob man das noch irgendwie strenger irgendwie reglementiert und irgendwie guckt, dass man vermeidet, dass solche Spieler, wie du sie gerade angesprochen hast, dann irgendwie mit dabei sind. Das verzerrt ja dann auch irgendwie das Bild dieser Qualifying School. Und dann gibt's halt auch Leute, ne, ich glaube, das war Vincent van der Meer bei der European Q School, die dann halt auch auslosungstechnisch so viel Glück haben, dass sie ganz viele Gegner haben, die irgendwie unter 80 spielen und sich dann irgendwie über die Rangliste durchsetzen. Das hätte es auch beinahe bei der PDC jetzt an diesem Wochenende gegeben. Da war auch ein Name, auf den ich gerade nicht mehr komme, der, glaube ich, einen Turnierschnitt von 81 hatte und dem am Ende, glaube ich, ein Punkt gefehlt hat, um sich irgendwie die Karte zu holen. Und das ist dann halt der Auslosung und dem System geschuldet.
Grundsätzlich sagst du, sollte man da Richtung Setzliste gehen? Oder also ich sage ehrlich gesagt, mir fehlt so ein bisschen die wirklich gute Alternative. Gerade auch in einem Sport geht man zum ganz Großen, zum Fußball. Da wird immer mehr in Richtung Setzlisten argumentiert. Das macht's ja auch irgendwie ein bisschen aus, wenn man diesen Faktor, ja, klein gegen klein und nicht unbedingt immer klein gegen groß, ja, dann auch sich beibehält. Oder siehst du das grundsätzlich anders? Weil ich meine, zum Beispiel die UK Open, die ja komplett von der ersten bis zur letzten Runde dann gelost werden, freigelost werden, wo dann eben auch zum Zeitpunkt, wo dann die Top 32 ins Turnier einsteigen, die dann auch direkt gegeneinander spielen können, finde ich, die haben ja immer einen ganz besonderen Charme.
Das auf jeden Fall. Und ich denke, dass solche Turniere auch beibehalten werden müssen. Aber hier geht es halt einfach um zweijährige Spielberechtigungen für die PDC, wo nur 128 Stück vergeben werden. Und da ist in meinen Augen dieses System nicht unbedingt geeignet. Aber es ist halt die Frage, was machst du? Gehst du über Setzliste? Und wenn ja, wie stellst du eine Setzliste zusammen? Ich glaube, dass man nur noch aussagekräftigere Ergebnisse bekommt, wenn man mehr als vier Turniere spielt. Also wenn man die Zahl der Turniere auf 6 oder 8 erhöhen würde und dann dafür sorgen würde, dass, wie gesagt, Ergebnisse noch aussagekräftiger werden, weil dann Wahrscheinlichkeiten auch runtergehen, irgendwie, dass dann jemand über 8 Turniere zum Beispiel entsprechendes Lospech dann irgendwie zum Beispiel hat. Ja, und dann könntest du halt auch hingehen wie im Golf und alles noch ein bisschen teurer machen und sagen, wer wirklich für eine Tourcard spielt, der zahlt dann halt nochmal 200 Pfund mehr. Und wenn du nur Challenge Tour spielen willst, dann zahlst du halt einen Grundbetrag, aber gehst nicht zu Q-School. Das finde ich zum Beispiel halt auch relativ sinnvoll.
Ja, und am letzten Tag, da war ja Lisa Ashton auch richtig gut unterwegs. Es hat am Ende leider nicht ganz gereicht. Ich denke, die ganze Darts-Welt hätte sich gefreut, wenn Lisa Ashton eine Tourcard gewonnen hätte. Du, wie lange müssen wir noch warten, bis da eine Dame mal wieder mitmischt auf dem PDC-Circuit?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also, was Lisa Ashton da abgeliefert hat, über weite Strecken, vor allem am dritten und vierten Wettkampftag. Das war stellenweise schon beeindruckend. Ja, also sie hat einmal 106 gespielt, mehrfach über 90, gestern dann gegen Nathan Rafferty. Ja, muss sie das Spiel eigentlich gewinnen, aber verpasst zu viele Doppel. Und wenn sie dieses Spiel gewinnt, hat sie den Punkt mehr und kriegt die Tourkarte. Und ich glaube, ich fieber mit meinen Österreichern ja immer auch bei solchen Turnieren mit und schreie Dart Connect an, ja, aber das war jetzt dann gestern ähnlich. Also da war ich voll mit dabei. Und dann spielt sie nochmal 6 perfekte Darts. Also sie hat da, glaube ich, richtig viel Werbung für den Damen-Dartsport gemacht. Und auch die anderen Damen, die dabei waren, hatten ja ihre Achtungserfolge. Es gilt halt jetzt für die Damen, vor allem auch für Lisa Ashton, daraus positive Energie zu ziehen, weiterzumachen. Würde mir sehr wünschen, dass sie die Challenge Tour bei der PDC mitnimmt und es dann nächstes Jahr wieder zu versuchen. Und böse könnte ich natürlich auch sagen, hätte sie bei der European Q-School mitgespielt, glaube ich schon, dass es für eine Tourkarte gereicht hätte.
Grundsätzlich nochmal zu den Frauen auf der Tour. Glaubst du, dass hinsichtlich einer Frauentour, dass da gearbeitet wird bei der PDC, dass das eine Überlegung ist, so etwas einzuführen?
Schwierig. Barry Hearn hat das ja irgendwie mal abgestritten nach einem Artikel von der Welt, der gerade darauf hingewiesen hatte. Schwierig. Also ich glaube, dass es ein richtiger Schritt wäre, weil halt, glaube ich, den Damen einfach eine gewisse professionelle Struktur fehlt, um sich voll und ganz auf Dartspielen zu konzentrieren. Also eine Dame kann schlecht Profi werden. Da haben sie ja, glaube ich, auch die Bühne bei der BDO-WM immer wieder genutzt, die sie da hatten, um in Interviews zu sagen, dass halt einfach das Preisgeld nicht da ist und eine Dame dann halt keinen so einen Weg richtig gehen kann wie ein Herr. Es sei denn, sie fasst auf der PDC-Tour dann irgendwie auch Fuß. Ja. Und deswegen wäre, glaube ich, eine Damentour bei der PDC mit entsprechendem Preisgeld der richtige Schritt. Und wie gesagt, die Damen müssen weiter dranbleiben, müssen diese Chancen auch wahrnehmen, Turniere bei den Herren auch zu spielen. Vor allem jetzt, wo es bei der BDO auch keine Maßregelungen mehr gibt, wenn man das irgendwie macht. Und es war ja jetzt, also man muss ja auch nochmal Abstriche machen. Wäre ja jetzt nicht so gewesen, als wären irgendwie alle Damen ständig gut unterwegs gewesen und alle knapp an der Tourkarte gescheitert. Das ist auch so ein Bild, was ich, glaube ich, so für die Zukunft erkenne. Es wird so ein, zwei Damen geben, wie Lisa Ashton, die denen ich dann auch zutrauen würde, da entsprechend auch bei den Herren ja relativ gut mitzuhalten. Aber es wird jetzt nicht das Phänomen sein, dass dann plötzlich ganz viele Damen da irgendwie entsprechend gut spielen werden. Auch wenn das natürlich eine entsprechende Wirkung haben kann. Mehr Damen animieren kann, es zu probieren und mehr zu trainieren. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Positives.
Eine letzte Frage noch zur Q-School. Da möchte ich nochmal den Blick von Wigan nach Hildesheim zur European Q-School werfen. Da hat sich ja auch ein Deutscher durchgesetzt. Deshalb haben wir jetzt 5 Spieler auf der Tour. Christian Bunse, genannt der Bunsenbrenner. Was kannst du uns denn neben diesem sensationellen Nickname noch über Christian Bunse erzählen?
Christian Bunse ist jetzt 24 Jahre alt. Christian Bunse wird vom selben Management betreut wie Martin Schindler. Christian Bunse war, glaube ich, vor anderthalb Jahren, 2 Jahren dann auch schon mal auf der European Tour, hat 2018 einen großen Sprung gemacht, was seine Entwicklung betrifft. Das haben wir darin gesehen, dass er auf der U23 Tour der PDC 2 Finals erreicht hat. Und wenn er eins von den beiden Finals gewonnen hätte, dann wäre die Tourkarte bereits über diese Development Tour für ihn sicher gewesen. Also ein Spieler, der auch schon bei den unteren Touren der PDC gezeigt hat, was in ihm steckt, der jetzt am ersten Spieltag der deutschen Super League auch der beste Neueinsteiger gewesen ist und, glaube ich, 11 von 15 Spielen gewonnen hat. Und das ist, glaube ich, schon jemand, wo man jetzt schon sieht, dass ein gewisses Talent da ist. Er hat das entsprechend professionelle Management und soweit ich weiß, wird er auch die meisten Turniere dann mitnehmen bei der PDC und das ist schon auch jemand, dem ich zutraue, sich in den ersten 2 Jahren dann auch eine Position oder den ersten 64 irgendwie zu erspielen.
Sagt Kevin Barth, Experte bei Daten.de. Danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Checkout, der Darts-Podcast mit Folge 8 mit Kevin Barth und meiner Wenigkeit Kevin Schulte. Zu hören wie immer auf Spotify oder auch iTunes und jetzt eben auch auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann blicken wir auf das erste Major-Turnier nach der WM, The Masters, vom 1. bis 3. Februar mit den 16 besten Spielern der Welt. Bis dahin, ciao.